Ja, meine Botschaft heute Morgen, ich versuche es knackig zu machen, wir wollen noch Abendmahl auch feiern. Ich habe es überschrieben, könnt ihr gerne erste Folie auch einblenden, die fünf wichtigsten Aussagen der Bibel. Wow, was ist das wohl? Das wollte ich euch eigentlich fragen. Die fünf wichtigsten Aussagen der Bibel. Die Bibel ist ja so reich, so komplex. Ja, da ist so vieles drin, thematisiert, fürs ganze Leben. Ja, was ist denn darin so der rote Faden? Wir haben jetzt Mai, das ist weltweit auch der Go-Month. Ja, wir kennen ja Werner Nachtigall und das Movement, so, die alle immer wieder motivieren, finde Menschen, denen du diese gute Botschaft von Jesus weitergibst. Was sagen wir dann den Menschen? Ja, was steht im Wort Gottes? Wie bringst du es in eine, sagen wir mal, kurze, verträgliche Form, damit Menschen sagen, ja, genau diese Antworten, die dieses Wort Gottes mir gibt, habe ich gesucht. Und ich mache so ein bisschen diesen einleitenden Gedanken, um dein Gehirn anzuregen. Du kennst das Wort Gottes, hoffentlich. Ja, du liest die Bibel, aber was würdest du denn sagen? Was sind so die Kernaussagen, die jeder Mensch von Anfang an mit verstehen sollte und müsste? Mir geht es oft so auf den Philippinen. Wenn ich dann den Straßenkindern begegne, dann frage ich mich, und was sage ich ihnen jetzt? Wo fange ich an, dass sie von diesem Gott etwas ergreifen, verstehen können? Ja? Weil die Bibel ist voll, ja? Und geht bis in Details auch hinein. An manchen Stellen schweigt sie. Wo die Bibel schweigt, sollten auch wir schweigen. Ja? Und nicht spekulieren und zu viel hineininterpretieren. Aber sie macht so klare Aussagen, dass selbst ein Straßenkind ein Leben mit Gott beginnen kann, aber auch jemand, der hochgebildet irgendwo in Mitteleuropa lebt und damit konfrontiert wird. Und deshalb sind meine Vorschläge, ja, was ich jetzt bringe. Vielleicht sagst du, naja, ich hätte noch einen sechsten wichtigen Satz. Klar, es gibt ja 10, 15, 20, 25. Aber ich wollte so mal euch einen Vorschlag mitgeben, was könnten so die fünf Aussagen sein, die das Wort Gottes in dem roten Faden uns auch mitgibt. Und vielleicht wendest du das dann auch gleich an im Mai. Ja, Menschen gegenüber, dass du sagst, genau das will ich vermitteln. An meinem Arbeitsplatz, in der Schule, in der Nachbarschaft. Da will ich ansetzen, dass Menschen das verstehen. Und dann kommen so all die anderen Aussagen. Ja. Ich weiß jetzt nicht, mit was du beginnen würdest. Es gibt Christen, die fangen mit dem Antichrist an. Ne? Nicht so ein ganz guter Einstieg. So die Opferanordnungen im Alten Testament, sehr komplex, ne, was da steht. Vielleicht auch nicht so ein ganz guter Vorschlag. Zornesschalen der Offenbarung sind ja alles Wahrheiten aus der Bibel, die irgendwo dann einen Platz finden müssen, eingeordnet werden müssen. Ja? Aber was ist denn so die Basis, dass ich mit Gott leben kann? Zornesschalen, ja, Drohbotschaft könnte man auch ansetzen. Aber Evangelium ist Frohbotschaft, die frohe Botschaft. Ja. Sprachengebet, wichtig, dass wir die Anweisungen der Bibel da drin kennen und dass wir es dann auch praktizieren. Aber das ist garantiert nicht die erste Botschaft, die Verkündigung. Was sagen wir denn den Menschen? Der zweiten Folie habe ich so eine zentrale Bibelstelle, ihr kennt sie, Paulus an den Timotheus, 2. Timotheus 3, 16. Da wird uns ja beschrieben, dass die ganze Schrift gegeben ist zum Nutzen. Ich lese mal ein paar Verse vorher, was dem Timotheus gesagt wurde ab Vers 14. Du jedoch sollst an der Lehre festhalten, in der du unterwiesen worden bist und von deren Glaubwürdigkeit du dich überzeugen konntest. Also beim Timotheus war auch ein Prozess, da hat was begonnen und dann konnte immer mehr eingeordnet werden, weil die Grundlage klar ist, mit was für einem Gott wir es zu tun haben und wie er es sich denkt mit uns. Und das hat er als roten Faden in seinem Wort uns mitgegeben. Du bist von Kind auf mit den heiligen Schriften vertraut, aus denen du alle Wegweisung bekommen kannst, die zur Rettung nötig ist. Und hier wird Paulus jetzt schon mal zentral. Da steht so viel drin, zur Rettung nötig ist. Du hast alles mitbekommen. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Zentral. Er kommt auf den Punkt. Und jetzt hier der Vers. Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben. Und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg und erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. So ist also der Gott gehört und ihm dient, mit Hilfe der Schrift allen Anforderungen gewachsen. Er ist durch sie dafür ausgerüstet, alles zu tun, was gut und richtig ist. Und das wünschen wir uns. Ja, als Botschafter an Christi Stadt, dass Menschen die Botschaft so klar hören, dass sie dann selber fähig werden, auch all die anderen Anweisungen und Hilfen, die die Schrift gibt für das Leben in der Gemeinde, in der Welt, in der Berufung, in der Sendung, leben zu können. Dann kann ich noch viel, viel mehr finden, aber es muss erstmal klar sein, zu was ich überhaupt eingeladen bin und mit hineingenommen bin. Die ganze Schrift, 66 Bücher zu verstehen, über 40 Autoren, in einer Zeit von 1400 Jahren geschrieben. Ja, die kannten sich zum Teil gar nicht untereinander. Und doch ist es ein Autor, der Geist Gottes, der Menschen befähigt hat, damit wir diesen Liebesbrief Gottes an uns Menschen verstehen und unseren Platz finden, wer wir sind, in seinem Blick. Ja. Und ihr werdet gleich spüren, diese 5 Aussagen, wenn man irgendwie mit Jesus auf dem Weg ist, dann kennt man die. Lasst uns sie deshalb aber auch so klar und so eindeutig weitergeben und anderen Menschen auch mitvermitteln. So, der erste Punkt, den ich nennen würde, was eine der wichtigsten Aussagen der Bibel ist: Ein liebender Gott hat unsere Welt und uns erschaffen. Grundlage. Wo kommen wir her? Diese Frage haben eigentlich alle Menschen. Ja? Es gibt unterschiedliche Erklärungsmodelle und Beschreibungen und Theorien, Evolutionstheorie zum Beispiel. Aber nein, das Wort Gottes, und das ist eine grundlegende Aussage, und vielleicht ist das ein Einstieg, wo du mit jemandem auch drüber reden kannst, sein Herz zu berühren, zu erreichen, weil diese Frage da ist. Warum gibt es mich überhaupt? Wo komme ich her? Bin ich wirklich nur so ein Zufallsprodukt oder so in dieser Evolutionstheorie-Kette fressen und gefressen werden, ein Überlebender, der noch da ist? Ja, dass wir von kleinsten Zellen uns irgendwie höher entwickelt haben? Nein, die ganz klare Aussage des Liebesbriefes Gottes ist: Gott wollte, dass es dich gibt, dass es uns Menschen gibt. Ja, auch durch den Willen von Vater und Mutter, die es zusammengefunden haben, ist es dann umgesetzt. Aber dass es dich gibt und so wie du bist, du hast dich ja nicht selbst erfunden, oder? Du hast dich nicht selber zusammengebaut. Ich muss ein bisschen klarkommen jetzt mit dem, wie du zusammengebaut bist. Ja. Aber auch da finden wir dann die Gnade zu sagen, ja. Was hat Gott gesagt, als er die Menschen gesehen hat? Siehe, es ist sehr gut. Der Vater will uns. Das wissen wir alle als Christen. Lasst uns das aber in die Welt hinein auch leben. Das heißt, das ist Gottes Willkommenskultur. Wenn ich das verstanden habe, dann kann ich auch andere einladen. Du bist gewollt. In diesem einen Lied, du bist keine Laune der Natur. Du bist gewollt. Ein liebender Gott. Gestern Abend saß ich neben dem jungen Mann bei einer Hochzeit, der hat mich gefragt: Klaus-Peter, hast du jemals gezweifelt daran, ob Gott gut ist? Er ist gerade in so einer Phase. Er hat viele Umstände. Ja, und wir haben dann ein schönes Gespräch gehabt darüber, wo ich gesagt habe: Nein, ich habe eigentlich daran nie gezweifelt. Ja, theoretisch kann man die Frage stellen, aber ich habe gesagt: In mir ist so viel bestehen, Gott kann nur gut sein. ja, dass in der Welt nicht alles gut ist und dass das Leben der Sphäre, in der wir leben, hart ist, keine Frage. Aber der Gott, der uns gemacht hat, er ist ein liebender Gott. Ja. Und wir müssen vielleicht manchmal die Frage auch richtig stellen. Ja. So, manches schieben wir auf Gott, was gar nicht von ihm kommt. Da erklärt die Bibel ja dann auch noch weiteres, welche Kräfte und Mächte mitwirken und auch in uns selber sind. Dieser Kerngedanke, er bildet die Grundlage für alles andere. Der Mensch, eine besondere Schöpfung, die sich von allen anderen Geschöpfen abhebt. Und dass die Sünde gegen Gott wirklich etwas bedeutet. Aber auch, dass Gott schon vor der Schöpfung einen Plan zur Erlösung im Sinn hatte. Wenn dieser Mensch, den er in Freiheit, in Liebe und Wahrheit geschaffen hat, nicht einsteigt, sich abwendet, ist er ein liebender Gott, der da nicht aufhört, der da nicht aufgibt. Zweiter Kerngedanke, den die Bibel von Anfang bis Ende in der Botschaft drin hat, ist, der Mensch braucht einen Erlöser. Gott hat uns geschaffen, ihm als Gegenüber, zur Gemeinschaft mit ihm, aber weil wir das verloren haben, auch in der Freiheit, dieses Wagnis, das Gott eingegangen ist mit uns. Wir haben vorhin ja so gesungen, wir haben Sehnsucht nach dir, wir lieben dich. Heute Morgen hat hier einer im vorbereitenden Gebet von dem Lobpreisteam gebetet, Jesus, weil wir dich so lieb haben. Das hat mich in dem Moment getroffen. Ja. Aber weil wir das in Freiheit nur entscheiden können, hat Gott uns gemacht. Wir können uns auch gegen ihn entscheiden. Und so hat die Menschheit die Gemeinschaft mit Gott verloren. Wir brauchen einen, der uns erlöst heraus aus dem. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Alle. Heute Morgen ist hier keiner, der da eine Ausnahme wäre. Keiner. Weder der alte Pastor noch der neue Pastor. Alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit Gottes. Wir verfehlen die Herrlichkeit. Wir brauchen jemanden, der uns hineinführt, hineinnimmt. Ja, wir sprechen nicht so gerne über Sünde, geschweige denn, dass wir sie zugeben. Aber es ist ein zentrales Thema der Bibel. Bereits im Kapitel 3 verführt die Schlange Adam und Eva zum Ungehorsam gegenüber Gott. Und als sie sündigten, verloren sie die vollkommene, die intime Beziehung zu ihrem Schöpfer. Und das zieht sich bis heute durch in dieser Welt. Deshalb braucht diese Welt einen Erlöser, der sie aus dem herauslöst, aus dieser Reihenfolge. Und das ist vielleicht auch etwas, was du dann vermitteln kannst, Menschen, in ihre Verlorenheit hinein. Ja, nicht weil wir besser wären, und wir uns auch nicht überheblich ihnen begegnen und mit ihnen kommunizieren, sondern weil wir ihr Herz berühren wollen und sagen, du, ich bin ein Sünder. Vielleicht ist es der Einstieg, diese Worte sagt, du, ich bin ein Sünder wie du. Ich bin ein Sünder wie du. Sag das mal deinem Nachbarn. Und guck mal, was da draus kommt. Und dann kommen Fragen. Thema der Sünde. Wir brauchen einen Erlöser. Die Heilige Schrift lehrt, dass die Folge der Sünde die Trennung, die ewige Trennung von Gott ist. Und dann haben wir das Alte Testament, diese Geschichten, wie Gott mit Einzelnen beginnt, mit denen er Geschichte schreibt, die ihm vertrauen, die glauben. Und dann kommt ein Volk, das Volk Israel. Und aus diesem Volk kommt der benötigte Erlöser für die ganze Welt, für alle Nationen. Das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Jemand hat mal gesagt, ich glaube, dass wir die Sünde viel zu wenig betonen. Dabei kam Jesus doch, um Sünder zu retten, nicht die sogenannten Gerechten. Unser Sündenproblem zu verstehen ist absolut notwendig, um Gottes Gnade zu empfangen. Hättest du keine Sünde, bräuchtest du keine Gnade. Und du wirst nur die Gnade im Reichtum willkommen heißen, weil du weißt, die brauche ich. Ich bin es nicht. Dritter Satz, Jesus ist Gott und dieser Erlöser. Gott selbst versöhnte sich mit uns und er schuf uns einen Weg, dass wir uns versöhnen konnten mit ihm. Und er ist der einzige Weg, die einzige Wahrheit, der einzige, der den Weg zum Vater frei macht. Ja, die ganze Welt sucht Konzepte, und deshalb gibt es so viele Religionen, ja, wie man irgendwie aus der Misere rauskommt, in der der Mensch sich befindet. Und da gibt es unterschiedlichste Vorstellungen. Das Suchen nach dem Heil, nach der Vollkommenheit, nach der Herrlichkeit. Aber es gibt nur ein Gott, der sich so offenbart hat, dass er selbst Mensch wurde. Findest du in keiner anderen Religion. Er wurde einer von uns. Als Sündloser. Und er konnte die Rechnung bezahlen für all unser Vergehen. Das ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als ein Sühnopfer für unsere Sünden. Oder wie in dieser Übersetzung, das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Jesus selbst ist Gott. Nur Gott konnte diese Problematik klären. Er hätte keinen anderen gefunden. Und so hat er sich selbst, sein Sohn, hat sich erniedrigt. Gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Weil Gott uns will, weil er dich will, weil er mich will, weil er uns zurückhaben will. Uns nicht zwingt, aber einlädt, einlädt. Zentral Jesus. Wie ich so aufgewachsen bin in der Kirche, in der ich Kind war und später Teenager, Jugendlicher. Ich wusste viel über Gott, aber ich konnte nicht so richtig verorten, wer dieser Jesus ist. Es brauchte eine persönliche, innere Jesus-Berührung, dass ich verstehen konnte, wer er ist. Und das habe ich dann im Wort Gottes entdeckt. Johannesevangelium, ganz besonders. Dass Gott als Mensch auf die Erde kam. Und wenn man das Johannesevangelium liest, stellt man fest, dass Jesus ständig behauptete, Gott zu sein. Das ist ein Grund, warum die religiösen Führer ihn kreuzigen lassen wollten. Jesus lebte dieses sündlose Leben und er starb, für unsere Sünden zu bezahlen. Es war der einzige Grund, warum er gekommen ist, Mensch wurde. Und damit die Botschaft weitergeht von dieser Erlösung, auch dann das Schulungswerk, Jünger auszubilden, sie auszusenden und zu gebrauchen. Und jetzt bist du dran, diese Botschaft weiterzutragen. Vielleicht auch was zu verschenken. Verschenk doch das Johannesevangelium. Ja. Verschenk nicht die Opfergesetze, bitte. Und vielleicht auch nicht gleich die Offenbarung. Das ist dann für Fortgeschrittene. Diese klare Grundlage weiterzugeben. Vierter Satz. Gott ruft uns zu einer Beziehung auf. Er hat uns geschaffen. In unserer Verlorenheit hat er den Plan der Erlösung entwickelt. Er hat Jesus gesandt über eine Geschichte des Glaubens, ja, aus dem Volk Israel kommend in die ganze Welt, in alle Nationen hinein. Warum? Weil er uns in der Beziehung haben will. Allen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Wenn du Kind bist, dann bist du Sohn, dann bist du Tochter, dann gehörst du zu dieser großen Glaubensfamilie des himmlischen Vaters. Für jetzt und für alle Ewigkeit. Gott hat alles getan, ja, aber du musst es aktivieren. Und wie tust du das? Glauben. Allein durch Glauben, nicht durch Werke. Du kannst es nicht durch Werke aktivieren. Glaube, du vertraust, du nimmst an in deinem Herzen, wie viele ihn aufnahmen und an seinen Namen glauben. Er hat die Schuld für alle Menschen bezahlt. Da ist keiner ausgenommen. Aber es wird nur wirksam, wenn es aktiviert ist durch Glauben. Du glaubst es. Du nimmst es an, die Gnade. Und dann lebst du darin. Die Beziehung mit Gott, das zentrale Thema, der rote Faden der Heiligen Schrift. Abraham wurde ein Freund Gottes genannt. Mose begegnete Gott von Angesicht zu Angesicht. Und in Christus sind wir alle eingeladen, diese Freundschaft mit Gott zu erleben. Das feiern wir jetzt auch gleich im Abendmahl. Dieser Freundesbund, den Jesus für uns möglich gemacht hat. Obwohl unsere Sünde es uns unmöglich macht, um dem heiligen Gott uns zu nähern, hat Jesus die Strafe für die Sünde bezahlt. Er hat den Weg frei gemacht, damit wir in Gottes Familie eintreten können. Wir haben dieses erstaunliche Privileg. Wenn wir an Christus glauben, nimmt Gott uns an und du hast den Status eines geliebten Sohnes und einer geliebten Tochter. Und du kannst sagen, Papa, Daddy, Abba, Vater. Du lernst Gott kennen. Wow. Jeder kann durch den Glauben an Jesus eine persönliche Beziehung zu Gott haben. Jeder. Das Straßenkind auf den Philippinen. Und ich durfte erleben, dass viele, viele, viele von ihnen zu Freunden Gottes wurden. Und auch der hochwissenschaftliche Professor, wenn er demütig genug ist, die Gabe Gottes anzunehmen, kann ein Freund Gottes werden. Der Arme und der Reiche, ein Freund Gottes. Und dann mit Gott in die Zukunft zu gehen. Der letzte Satz, dass wir wissen müssen, was die Bibel ganz klar sagt: Gott herrscht und regiert für immer. Herrscht und regiert für immer. Der Herr hat seinen Thron. Ihr könnt weiterklicken zur nächsten Folie. Der Herr hat seinen Thron im Himmel gegründet und seine Königsherrschaft regiert über alles. Im Himmel ist das alles geklärt. Aber der Himmel berührt diese Erde, damit auch diese Erde Klärung erlebt, erfährt. Das geschieht nur, wenn Herzen erreicht werden. Und Herzen Entscheidungen treffen. Es ist kein politisches Herrschaft, es ist keine Diktatur, es ist der König, der Herzen einlädt und der dich, der du schon Sohn und Tochter bist, dazu einlädt, wirke mit. Bring die Botschaft nach draußen, sei ein Herold der Liebe Gottes. Und es geht auf ein Ziel zu, auf eine Ewigkeit, das kein Ende hat. Und auch nicht, wie wir in einem Lied manchmal singen, 10.000 Jahre, noch länger, noch länger. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Da will Gott mit uns hin. Und du bist eingeladen. Und du bist ein Einladender. Du bist ein Einladender. Hast du Jesus schon aufgenommen in deinem Herzen? Bist du zum Freund Gottes geworden? Heute Morgen, wenn wir jetzt Mahl feiern, lasst uns als Freunde dieses Mahl feiern und damit Jesus feiern. Und wenn du noch nicht ihn im Herzen trägst, dann ist vielleicht dein Morgen, dass du auch kommst. Es gibt nachher Menschen, die gerne auch mit dir beten und dir auch bestätigen, dass du nicht nur eingeladen bist, sondern zum Freund Gottes wirst. Weil du dein Herz ihm öffnest, weil du es aktivierst, was du gehört und verstanden hast und weil du Glaube einsetzt. Ja, Gott hat ein Ziel und er wird alles zu einem guten Ziel bringen, zu einem guten Ende für alle die, die es annehmen, die die Frohbotschaft annehmen und in die Beziehung, in die Gemeinschaft mit ihm zurückkommen. Und selbst wenn in unserem persönlichen Leben auch Umstände sind, schlimme Dinge passieren. Als Kinder Gottes dürfen wir wissen, dass der himmlische Vater alles zum Besten machen wird. Auch wenn wir hier noch durch schwere Zeit gehen. Das hatte Jesus gesagt. Er hat nicht gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das ist falsch übersetzt von Luther. Da heißt es, in der Welt habt ihr Druck, Bedrängnis. Von Angst spricht Jesus da nicht an der Stelle. Luther hat es so übersetzt, aber im Urtext heißt es, in der Welt kommt ihr unter Druck. Ja, hab keine Angst. Der Vater wird es zum Guten wenden. Abschließende Folie, und dann wollen wir bewusst darin auch das Mahl feiern, diese gute, gute Botschaft. Mein Vorschlag von den 5 wichtigsten Aussagen, die wir auf alle Fälle wissen müssen, darin leben sollten und sie weitergeben. Wir sind ehrfurchtsgebietend und wunderbar gemacht. Gott liebt uns. Jesus ist gestorben, um für unsere Sünden zu bezahlen, damit wir Söhne und Töchter Gottes werden können. Und er wird wiederkommen, um uns nach Hause zu holen. Er wird wiederkommen, um uns zu sich zu holen. Und wir werden dann bei dem Herrn sein für alle Zeit. Das hat schon der David, der Psalmdichter, gewusst, dass ich bleiben darf im Hause des Herrn für immer. Und die Gemeinde auf Erden ist jetzt schon so ein erstes sich gewöhnen an das, wie wir dann auch miteinander als Familie beim Vater ankommen. Das sollte Gemeinde sein. Auf dem Weg sind wir. Und danke, Burkhard, dass du uns dabei weiterhilfst. Danke, Jesus. Ist es nicht eine wunderbare Botschaft, die die Bibel vermittelt, ein Liebesbrief Gottes an uns? Ich würde sagen, dass wir Jesus einen Applaus geben, dass wir ihn ehren, sagen: Jesus, danke für diese Botschaft, die ich hören und annehmen durfte. Lasst uns ihn mit einem Applaus ehren, Jesus. Dein Wort. Dein Wort.